Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger und ich grüße Sie herzlich. Extreme Smoglage in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Davon hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch einen Eindruck bekommen. Und sie hat direkt 1 Milliarde Euro für den Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsmittel zugesagt. Der Besuch wird gleich bei uns Thema sein. Beschimpfungen im Netz, Morddrohungen per Mail. Wer in der Öffentlichkeit steht, wird nicht selten über diese Wege angefeindet. Laut Medienbericht haben Rechtsextremisten den grünen Politikern Claudia Roth und Cem Özdemir mit der Ermordung gedroht. Was den Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken angeht, will Bundesjustizministerin Lambrecht diese künftig strenger verfolgen und bestrafen. Wir berichten gleich. Doch kein Kompromiss in Sachen Grundrente. Kurz vor dem Spitzentreffen der Großen Koalition dazu dementieren die CDU-Politiker Spahn und Gröhe Berichte über eine Grundsatzeinigung. Wir bringen sie auf den Diskussionsstand. Und wegen der Gefahr von Erdbeben hat die britische Regierung das Fracking zur Gewinnung von Schiefergas aus der Erde ausgesetzt. Die genauen Hintergründe liefern wir dann. Zum Abschluss Berichte vom Sport und im Anschluss geht es im Hintergrund hier im Deutschlandfunk um Obdachlose in den USA. Wenn das Auto zum Zuhause wird, das Thema dann ab 20 vor 7. Ja, auch in Deutschland ist die Luft in unseren Großstädten ja nicht besonders gut. In der Hauptstadt Indiens, Neu-Delhi, ist die Lage so schlimm, dass die Schulen gerade geschlossen bleiben müssen. Diese extreme Smoglage hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade erlebt. Der Smog waberte bei ihrem Besuch in Neu-Delhi sichtbar durch die Straßen, wie wir gleich auch im Beitrag von Silke Dietrich hören, die die Kanzlerin begleitet hat. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die stand bei dem Besuch klar im Vordergrund.
Hoch oben auf dem Dach der Metrostation Dwarka in der Nähe des Flughafens in Neu-Delhi lässt sich die deutsche Kanzlerin ein Solarprojekt erklären. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat daran mitgearbeitet, dass diese Metrostation zum Teil mit Solarstrom betrieben werden kann. Kanzlerin Merkel und die gesamte deutsche Delegation konnten am eigenen Leib spüren, wie wichtig grüne Energie in Indien ist. Der Smog ist an diesen Tagen so dicht, dass Augen und Hals brennen von der schlechten Luft.
Wir haben beschlossen, die sogenannte deutsch-indische Partnerschaft für grüne urbane Mobilität einzugehen. Dafür werden wir in den nächsten 5 Jahren 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Unter anderem wollen wir 500 Elektrobusse neu einsetzen, der sich die Luftqualität in Delhi angeschaut hat, hat bestimmt ein paar gute Argumente dafür, dass noch mehr Elektrobusse gebraucht werden würden.
Klima und erneuerbare Energien, das war auf jeden Fall ein großes Thema bei den deutsch-indischen Gesprächen. Aber die mehr als 20 Abkommen und Absichtserklärungen, die während des Besuchs unterschrieben wurden, haben eine riesige Bandbreite. Es geht auch um künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder Weltraumtechnologie, aber auch um eine verstärkte Zusammenarbeit beim Fußball und bei traditioneller indischer Heilkunde wie Ayurveda und Yoga. Bereits jetzt arbeiten rund 1.800 deutsche Firmen in Indien und aus Sicht der Bundesregierung, aber auch der indischen, könnten es durchaus mehr werden.
Wir brauchen einen neuen Anlauf bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union zu einem europäisch-indischen Freihandelsabkommen.
Denn der indische Markt bietet enorme Chancen. Merkel hofft auf Aufträge für deutsche Firmen. Aber auch die Inder hoffen auf Arbeitsplätze in Deutschland. Das will auch die Bundesregierung nachdrücklich forcieren, sagte Merkel heute in Delhi, indem ausländische Fachkräfte nach Deutschland kommen. Ab März 2020 soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft treten. Und dafür brauche die Bundesregierung nun noch Unterstützung, sagte Kanzlerin Merkel.
Und unser Vorschlag ist, dass die Außenhandelskammern bei der Rekrutierung Anlaufpunkte sind von Menschen, die Fachkräfte sein wollen in Deutschland, auch sozusagen Angebote vermitteln. Und wir wollen, damit dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz funktioniert, hier wirklich einen Mechanismus von Anfang an aufsetzen, der dann ab März nächsten Jahres auch funktioniert.
Bei den Verhandlungen ging es aber nicht ausschließlich um Wirtschaftsthemen. Auch politisch hat sich die Kanzlerin geäußert, sie sei besorgt, weil die Spannungen zwischen Indien und Pakistan derzeit wieder so groß seien. Die beiden Länder streiten seit mehr als 70 Jahren um die Krisenregion Kaschmir. Und dort sei die Situation nicht gut und müsse dringend verbessert werden.
Silke Dietrich über den Abschluss der Indienreise Angela Merkels, den wir auch kommentieren hier im Deutschlandfunk nach den 19 Uhr Nachrichten in unserem Kommentar. Morddrohungen und Einschüchterungen, auch laut Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen, ist das keine Seltenheit. Diesmal richte sich die Drohung eben gegen sie selbst und den Politiker Cem Özdemir. Auf dessen Fall geht mein Kollege Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio zunächst in seinem Beitrag näher ein. Auch der langjährige Grünenchef soll ja mutmaßlich von einem Neonazi-Netzwerk mit dem Tod bedroht worden sein. Und laut Funke Mediengruppe nimmt Özdemir diese Drohung aufgrund der Wortwahl auch sehr ernst.
Martialischer könnte die Mail kaum sein, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe heute zitieren. Zurzeit sind wir am Planen, wie und wann wir sie hinrichten werden. Bei der nächsten öffentlichen Kundgebung oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abgefangen. Diese Mail hat bereits Ende Oktober das Büro des grünen Politikers Cem Özdemir erreicht, der sie umgehend an die Bundestagspolizei und das Bundeskriminalamt weitergeleitet hat. Es ist nicht die erste Drohmail an Özdemir, der bereits seit seiner deutlichen Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan unter Polizeischutz steht, weil er massiv bedroht wurde. Neu ist jedoch die konkrete Ankündigung und der Absender. Eine Gruppe mit dem Namen Atomwaffendivision Deutschland. Das könnte ein Ableger der gleichnamigen rechtsextremistischen US-Organisation sein, die in den Vereinigten Staaten mit mehreren Tötungsdelikten in Verbindung gebracht wird. Konkrete Hinweise gibt es bislang nicht. Das Bundeskriminalamt sieht die Gefährdung durch rechtsextremistische Gewalttäter unverändert auf einem abstrakt hohen Niveau. Cem Özdemir sagte den Zeitungen, er könne sich auf den Begleitschutz durch das BKA verlassen. Zugleich verwies er jedoch auf die zahlreichen Kommunalpolitiker und ehrenamtlich Engagierten, die auch angefeindet werden würden und keinen Personenschutz haben. Er forderte deshalb auch dafür zu sorgen, dass Hasskriminalität konsequenter ermittelt und zur Anklage gebracht wird. Dafür seien Schwerpunkt Staatsanwaltschaften und eine bessere Ausstattung von Polizei und den Strafverfolgungsbehörden sowie den Gerichten notwendig. Erst in dieser Woche hatte die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus beschlossen. Das sieht eine Meldepflicht bei Volksverhetzung und Morddrohung vor. Die Meldungen sollen an eine noch einzurichtende Zentralstelle im Bundeskriminalamt gehen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, erwägt jedoch, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz noch stärker zu verschärfen, als es der Kabinettsbeschluss bislang vorsieht. Auch Beleidigungen sollen strenger bestraft werden. Ob soziale Netzwerke sie dann auch melden sollen, das werde intensiv beraten, sagte Lambrecht im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Und das ist vergleichbar mit dem, was bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch schon läuft. Und ich denke, was in diesen Bereichen geht, muss doch, wenn es darum geht, auch unsere Demokratie zu schützen. Dass Menschen sich nicht zurückziehen, weil sie sagen, sowas lasse ich mir nicht mehr gefallen und kein Engagement mehr ausüben. Also da sind wir doch alle aufgefordert, jede Möglichkeit zu nutzen. Und das wollen wir genau mit diesem Maßnahmenpaket machen.
Lambrecht verweist in dem Gespräch mit dem Deutschlandfunk allerdings auch darauf, dass der Staat auch dafür sorgen müsse, dass die Taten angemessen verfolgt werden können, was ohne zusätzliches Personal kaum zu bewältigen sei.
Und deswegen müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass hier die entsprechenden Ressourcen vorhanden sind. Es bringt nichts, Gesetze zu verschärfen und höhere Strafen anzusetzen, wenn dann hinterher keine Konsequenz folgt. Und deswegen müssen wir auch mit den Justizministern, mit den Innenministern sprechen, dass entsprechende Kapazität bei den Polizeien, aber dann eben auch bei Staatsanwaltschaften und Gerichten vorhanden ist, um dem nachzukommen.
Die Justizminister von Bund und Ländern treffen sich in der kommenden Woche. Ein Thema ist die bessere Ausstattung der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, worüber auch der Bundestag im Zuge der Haushaltsberatungen entscheiden muss. Vor der Landtagswahl in Thüringen hatte der CDU-Spitzenkandidat Mike Moring eine weitere Morddrohung gegen ihn öffentlich gemacht. Offensichtlich aus der rechtsextremen Szene. Auch der Spitzenkandidat der Grünen in Thüringen, Dirk Adams, wurde nach eigenen Angaben von Rechtsextremisten bedroht. Und Grünen-Chef Robert Habeck hat nach den Angaben seiner Partei vor einer Wahlkampfveranstaltung eine Morddrohung in einem sozialen Netzwerk erhalten.
Volker Findhammer und das gesamte erwähnte Interview mit der Justizministerin können Sie morgen hier im Deutschlandfunk hören ab 11.05 Uhr. Der Streit um die Grundrente, ja, ein Dauerstreit in der Großen Koalition. Kommt da jetzt endlich ein Haken drunter? Jetzt am Montag treffen sich die Spitzen der Koalitionsparteien wieder. Und es war auch schon zu hören, dass es da eine Annäherung geben könnte, was die Grundrente angeht. Aber heute meldete sich dazu unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und mein Kollege Thomas Meinhardt über das, was aktuell dazu zu lesen ist.
Kurz vor dem Spitzentreffen der Koalition zur Grundrente formiert sich in der Union Widerstand gegen Zugeständnisse an den Koalitionspartner SPD. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, dementierte heute Berichte, wonach sich die Arbeitsgruppe der Koalition im Grundsatz auf einen Kompromiss verständigt hat, der auf Drängen der SPD keine Bedürftigkeitsprüfung mehr vorsieht. Geeinigt ist nichts, schrieb Spahn auf Twitter. Spahns Bedingungen für eine Grundrenteneinigung sind eine harte Einkommensprüfung als Bedürftigkeitsprüfung. Sie soll sicherstellen, dass nur Rentner unterstützt werden, die trotz mehr als 35 Jahren Arbeit sehr wenig zum Leben haben. Rentner mit Mieteinnahmen gehören übrigens nicht dazu, schrieb Spahn. Weitere Bedingung Spahns ist eine Begrenzung der Gesamtausgaben für die Grundrente, wobei er keine konkrete Zahl nannte. Die von der SPD genannten Milliardenbeträge kritisierte er aber als nicht verantwortbar. Als falsch bezeichnete Spahn einen Zeitungsbericht, wonach sich die Unterhändler der Koalition darauf verständigt haben, dem Wunsch der SPD zu folgen und auf eine Prüfung der Bedürftigkeit als Voraussetzung für die Auszahlung der Grundrente zu verzichten. Das Kompromissmodell der Koalition sieht vor, dass die Auszahlung nur von der Höhe des versteuerten Einkommens abhängig gemacht werden soll, nicht aber vom Vermögen des Rentners. Die Rentenversicherung soll dafür automatisch den Steuerbescheid prüfen.
Die Informationen von Thomas Meinert. Fracking, diese Methode zur Schiefergasgewinnung, ist nicht unumstritten. Eine Mischung aus Wasser, Sand und Chemikalien wird dabei in Gesteinsschichten gepresst, die so aufgebrochen werden, damit die Rohstoffe gewonnen werden können. In Deutschland gibt es für diese Anwendung der Fracking-Technik weitreichende Verbote und Einschränkungen. In Großbritannien wird dieses Verfahren getestet. Unumstritten ist die Technik aber auch dort nicht. Die Gegner haben nun Futter bekommen. Christoph Heinzle berichtet darüber. Die britische Regierung sieht eine Erdbebengefahr. Das durchaus ja auch gepriesene Fracking wurde ausgesetzt.
Als wunderbare Neuigkeit für die Menschheit hat Boris Johnson Fracking einst gepriesen. Der britische Premier gehört seit vielen Jahren zu den eifrigsten Verfechtern der Fördertechnik. Jetzt hat seine Wirtschafts- und Energieministerin Fracking erst einmal gestoppt. Aus Sicherheitsgründen, um weitere Erdbeben zu verhindern, sagte Andrea Letsam der BBC. Wir richten uns nach den Erkenntnissen der Wissenschaft und da haben wir eben keine Gewissheit, wo Bruchlinien in der Erde verlaufen. Geologische Studien haben sich als ungenau erwiesen. Und bis wir absolut sicher sind, verhängen wir ein Moratorium. Auslöser des Umschwungs war eine Reihe von kleineren Beben im englischen Lancashire im August, verursacht durch Förderaktivitäten im derzeit einzigen Testfeld des Landes. Eine Studie der britischen Öl- und Gasaufsichtsbehörde stellte nun fest, dass weiteres Fracking auch weitere Beben verursachen könnte und die Stärke nicht zu kontrollieren sei. Letztem stoppte die Gasförderung, so lange bis es überzeugende Beweise gebe, dass Fracking sicher sei. Opposition und Umweltbewegung sind erfreut und skeptisch zugleich. Grünen-Chef Jonathan Bartley: Wir begrüßen das sehr. Das ist eine Riesenanerkennung für alle, die seit 10 Jahren protestieren. Aber wir brauchen jetzt eine verbindliche Zusage der Regierung, Fracking nie wieder zu erlauben. Wir müssen über Gas und Heizen neu nachdenken, massiv investieren, um den Gasbedarf zu verringern. Das wird unsere Probleme lösen und nicht darauf zu warten, ob Fracking sicher gemacht werden kann. Viele sehen den Stopp als Wahlkampfgag. Die Wirtschaftsministerin spricht von einem Aussetzen der Schiefergasförderung, ausdrücklich nicht von einem Ausstieg. Denn die Konservativen wollen durch die Technik große Vorkommen erschließen lassen, um unabhängiger von Erdgasimporten zu werden. Und wir werden in den kommenden Jahrzehnten einheimisches, kohlenstoffarmes Gas brauchen, um CO2 zu reduzieren, meint das Komitee gegen den Klimawandel. Der Stopp ist deshalb eine Enttäuschung. Aber Fracking bleibt eine Riesenchance für Großbritannien auf dem Weg in eine CO2-freie Zukunft. Beim Fracking wird ein Gemisch aus Sand, Wasser und Chemikalien in die Erde gepumpt, um Gas aus Gesteinsschichten zu lösen. Kritiker sehen Gefahren durch die chemischen Stoffe und durch Erdbeben. Als pure Fantasie bezeichnet der Energieexperte David Cox die Vorstellung, man könnte vorhersagen, was bei einer Bohrung passiert.
The idea that you can drill a well and predict what's going to happen is frankly fantasy.
Zunächst bleibt es bei den nicht besonders umweltfreundlichen Gasimporten, etwa aus Norwegen, dem Nahen Osten und den USA.
Fracking wird also in Großbritannien vorübergehend gestoppt. Diskutiert wird weiter. Die Hintergründe lieferte aus London Christoph Heinzler. Die Proteste in Hongkong, die halten weiter an. Wochenende für Wochenende gehen die Menschen dort auf die Straßen, um gegen den Einfluss Pekings auf die chinesische Sonderverwaltungszone zu demonstrieren. Und das trotz weitreichendem Demonstrationsverbot. Benjamin Eisel verfolgt die Entwicklung in Hongkong. In der zurückliegenden Nacht ist es wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei gekommen.
Bis weit in die Nacht immer wieder die gleiche Situation an verschiedenen Orten im Zentrum Hongkongs. Pro-demokratische Demonstranten blockieren Straßenkreuzungen, errichten Barrikaden aus Bauzäunen, Pflastersteinen und Müll und setzen diese teilweise in Brand. Die Polizei rückt an, feuert Tränengas in Richtung Demonstranten und setzt Pfefferspray ein. Auch Wasserwerfer sind im Einsatz. Sobald die Aktivisten sich weiter bewegt haben, wird die Straße wieder freigeräumt. Kurz darauf fahren wieder Autos. Ein paar Blöcke weiter wiederholt sich eine ähnliche Situation erneut. Die Lage ist äußerst unübersichtlich. Die meisten Demonstranten sind jung und überwiegend in Schwarz gekleidet. Obwohl die Hongkonger Regierung ein Vermummungsverbot verhängt hat, tragen viele einen Mundschutz. Zum einen, um nicht erkannt zu werden, zum anderen aus Schutz gegen Tränengas. Was auffällt, neben vielen Aktivisten und Journalisten sind sehr viele Sanitäter auf den Straßen unterwegs, die meisten von ihnen unbezahlt und freiwillig. So wie die Mitte-20-jährige Xi, die in einem Krankenhaus arbeitet. Sie sagt, es sei ihre Art und Weise, die Protestierenden zu unterstützen. Ihr häufigster Einsatz, Menschen helfen, die vom Tränengas erwischt worden sind. Vor ein oder zwei Stunden hat die Polizei Tränengas vor zwei Bars abgefeuert, die noch geöffnet hatten. Dann sind wir rein und haben den Gästen geholfen. Wir haben die Augen ausgespült und einige litten auch an Atemlosigkeit. Denen haben wir Wasser gegeben, also einfache Erste Hilfe. Begonnen hatte alles am Nachmittag. Tausende Demonstranten versammelten sich zu einer nicht erlaubten Kundgebung im Victoria Park im Stadtteil Causeway Bay. Die Lage eskalierte schnell. Bis in die Nacht sind etliche Menschen verletzt worden. Es gab zahlreiche Festnahmen. Gewalttätige Demonstranten beschädigten am Abend das Büro der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua in Hongkong. Sie warfen unter anderem die Fensterscheiben ein. Auch mehrere Geschäfte, denen die Aktivisten vorwerfen, Verbindungen nach Festlandchina zu haben, wurden beschädigt. Darüber hinaus eine U-Bahn-Station. Es ist die 22. Woche in Folge mit Protesten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Der 20-jährige Derek sagt, dass er seit Anfang an dabei ist.
Every time, not every weekend. Like the small one or the big one.
Ich war bei jedem Protest dabei, nicht nur am Wochenende. Große Proteste, kleine Proteste, ich war jedes Mal dabei. Wir haben jeden Tag Proteste, überall in Hongkong. Die Demonstranten fordern unter anderem freie Wahlen und weniger Einfluss der Staats- und Parteiführung in Peking. Außerdem ist eine Kernforderung, dass das teilweise extrem harte Vorgehen der Polizei unabhängig untersucht wird. Ausgelöst wurden die Proteste in Hongkong durch ein geplantes Auslieferungsabkommen, das es möglich machen sollte, Verdächtige auch nach Festlandchina zu überstellen. Das Gesetz hat die Regierung der autonom verwalteten Stadt inzwischen zurückgezogen.
Benjamin Eisel über die Auseinandersetzungen in Hongkong. Seenotrettung im Mittelmeer, das Tauziehen um gerettete Flüchtlinge und Migranten hält weiter an. Rettungsschiffen wird ja immer wieder die Einfahrt in italienische Häfen verweigert, um Migranten abzuschrecken, heißt es dann zur Begründung. Eine Einigung hat es allerdings gerade über die 88 Migranten an Bord der deutschen Alan Kurdi gegeben, die jetzt einen italienischen Hafen ansteuern darf, nachdem es eine Einigung über die Verteilung der Flüchtlinge gegeben hat. Wir schauen auf die Zusammenarbeit Italiens mit der libyschen Küstenwache, die Flüchtlingsboote direkt abfangen soll. Die italienische Regierung glaubt, dass das der Grund dafür ist, dass die Zahl der Toten auf der Mittelmeerroute zurückgegangen ist. Jörg Seiselberg berichtet darüber. Die Vereinbarung mit Libyen könnte sich jetzt automatisch verlängern und dagegen gibt es Widerstand.
Zerreißt diese Vereinbarung. 19 italienische Nichtregierungsorganisationen fordern, Rom solle seine Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache beenden. Bis heute um Mitternacht müsste Italien das entsprechende Memorandum kündigen. Sonst verlängert sich die Vereinbarung am 2. Februar automatisch um 3 Jahre. Das Abkommen sieht von italienischer Seite unter anderem Ausbildung und Geld für die libysche Küstenwache vor. Diese soll dafür Boote mit Flüchtlingen und Migranten abfangen. Paolo Pezzati von Oxfam Italia, einer der Organisationen, die gegen die Vereinbarung protestieren, sagt, die libysche Küstenwache sei als Partner unakzeptabel. Sie bringe Flüchtlinge in unmenschliche Verhältnisse zurück. Wir sind dagegen, absolut dagegen, diese Vereinbarung zu verlängern. Die Menschen, die flüchten, leiden jetzt zweimal. Wenn sie abgefangen werden, kommen sie wieder zurück in den Kreislauf des Freiheitsentzugs und der Ausbeutung. Italiens Außenminister Di Maio dagegen verteidigt das 2017 von der sozialdemokratischen Regierung Gentiloni geschlossene Abkommen mit der Regierung in Tripolis. Auch wenn Di Maio einräumt, das Dokument kann verändert und verbessert werden. Aber niemand kann bestreiten, dass sich durch die verbesserte Handlungsfähigkeit der libyschen Einsatzkräfte die Zahl der Ankünfte aus Libyen erheblich reduziert hat und in der Folge auch die Zahl der Toten auf der zentralen Mittelmeerroute. Di Maio, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, kann sich dabei auf die aktuellen Zahlen der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen aus dieser Woche berufen. Seit Inkrafttreten des Abkommens ging die Zahl der Opfer auf der zentralen Mittelmeerroute im ersten Jahr um ein Drittel zurück, 2018 um zwei Drittel. Und in diesem Jahr kamen bis zu 85% weniger Menschen ums Leben als vor Inkrafttreten des Abkommens. Die Nichtregierungsorganisationen bestreiten diese Entwicklung nicht, betonen aber, das zentrale Mittelmeer bleibe die tödlichste aller Flüchtlingsrouten. Wer gerettet wird, fordert Filippo Miraglia vom Nationalen Asyltisch Italiens, dürfe auf keinen Fall nach Libyen zurückgebracht werden. In der libyschen Küstenwache seien auch kriminelle Milizenführer aktiv. Wir wollen, dass das Memorandum gestoppt wird. Stattdessen müssen in Libyen die Menschen aus den Lagern evakuiert werden. Ein Programm zur Förderung eines Friedensprozesses muss aufgelegt und den Menschen geholfen werden, die heute Opfer des Krieges sind. Italiens Regierung dagegen betont, genau dies tue das Abkommen. Dank des Memorandums sei das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Libyen präsent, betreibe ein eigenes Sammellager und habe bislang 4.400 Flüchtlinge und Asylsuchende außer Landes gebracht. Auch die Internationale Organisation für Migration darf seit dem Abkommen in Libyen aktiv sein und dort gestrandeten Migranten helfen, in ihre Heimatländer zurückzukehren und sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Im Rahmen dieses Programms konnten bislang 29.000 Menschen Libyen auf geschütztem Weg verlassen. Dass Libyen selbst nach wie vor kein sicherer Hafen sei, betont auch das UNHCR. Andererseits sagte der UNHCR-Verantwortliche in Tripolis, Jean-Paul Cavalieri, im September auf einer Konferenz in Rom, die Zusammenarbeit vor Ort mit der libyschen Küstenwache sei besser geworden. Es gibt da eine ganz interessante Tendenz mit der libyschen Küstenwache. Mehr und mehr beobachten wir, dass Migranten und Flüchtlinge, die auf dem Meer gerettet und an Land zurückgebracht werden, nicht in Inhaftierungslager gebracht werden. Das gibt uns die Möglichkeit, zu diesen Leuten hinzugehen und ihnen alternative Hilfe zu geben. In insgesamt 6 libyschen Häfen ist das UNHCR mittlerweile aktiv. Unter anderem an dieser Entwicklung will Italiens Regierung anknüpfen. Außenminister Di Maio betont, er werde das Abkommen mit Tripolis nicht kündigen, in den nächsten Wochen aber Gespräche über Veränderungen am Memorandum führen.
Die Informationen waren das von Jörg Seiselberg. Vor einigen Jahren hatten islamistische Gruppen die Kontrolle über den Norden Malis übernommen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich war dann eingeschritten und die Islamisten wurden zwar zurückgedrängt, aber es gibt weiter islamistische Angriffe. Nun hat es eine schwere Attacke auf einen Militärstützpunkt im Norden des Landes gegeben. Dunja Sadaki.
Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt im westafrikanischen Mali sind laut Angaben der malischen Armee mindestens 54 Soldaten getötet worden, darunter ein Zivilist. Es ist einer der schwersten Anschläge in jüngster Zeit. Der Angriff ereignete sich am Freitagabend in Indelimane in der Nähe der Grenze zum Nachbarland Niger. Die malische Armee geht von einem Terrorangriff aus. Bisher hat sich aber noch niemand zu dem Angriff bekannt. Neben den mindestens 54 Toten wurden zahlreiche Soldaten verletzt. Einige werden laut Armee noch vermisst. Die Lage vor Ort sei nun unter Kontrolle. Die Regierung habe Verstärkung in das Gebiet geschickt, um die Angreifer zu verfolgen. Im westafrikanischen Mali kommt es vor allem im Norden immer wieder zu Anschlägen und Überfällen auf Soldaten. Dort hatten 2012 islamistische Gruppen versucht, die Kontrolle im Land zu übernehmen. Obwohl seitdem auch tausende internationale Soldaten vor Ort sind, kommt es weiterhin zu Angriffen, die mittlerweile auch auf die Nachbarstaaten übergreifen. Auch die Bundeswehr beteiligt sich mit über 1000 Soldaten in Mali an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und einem EU-Einsatz zur Ausbildung malischer Sicherheitskräfte. Die MINUSMA gilt als der gefährlichste Einsatz der Vereinten Nationen weltweit.
Dunja Zardaki über den Angriff auf den Militärstützpunkt in Mali. Und wir kommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga, die im Moment ja ziemlich eng ist. So eng wie lange nicht mehr. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wer ist denn nach dem heutigen Spieltag Tabellenführer?
Da ist der alte Tabellenführer auch wieder der neue. Borussia Mönchengladbach hat nämlich gewonnen. 2:1 bei Bayer Leverkusen. Marc Eschweiler berichtet.
Borussia Mönchengladbach verteidigt die Tabellenführung durch einen effektiven Auftritt in Leverkusen. 3 Chancen, 2 Tore. Das hatten die Gladbacher den Leverkusenern an diesem Nachmittag voraus. Wendt und Thuram trafen schon vor der Pause für die Gäste. Leverkusen hatte viel, viel mehr Chancen. Alleine 13:0 Ecken. Aber eben nur Volland traf zum zwischenzeitlichen 1:1. In der Nachspielzeit sah Leverkusens Bailey nach einer Tätlichkeit noch die rote Karte.
Aus Leverkusen, Marc Eschweiler. Das war schon ein ereignisreiches Spiel, aber das, was die Fans in Frankfurt erlebt haben, das werden sie so schnell nicht vergessen. 5:1 siegt Eintracht Frankfurt gegen den Rekordmeister Bayern München. Auch dank eines frühen Platzverweises gegen Bayern-Verteidiger Jerome Boateng. Philipp Hoffmeister.
Entfesselte Frankfurter demontieren desolate Münchner. Ein denkwürdiger Fußballnachmittag kam schon nach 10 Minuten Spielzeit ins Rollen. Da sah Bayern-Verteidiger Jerome Boateng rot wegen einer Notbremse. Die Eintracht nutzte diese Überzahl schnell. Philipp Kostic und Djibril Sow stellten auf 2:0. Die Bayern konnten vor der Pause durch Lewandowski noch auf 2:1 verkürzen. Nach dem Seitenwechsel aber sorgte Frankfurt für klare Verhältnisse. Der Doppelpack der beiden Innenverteidiger David Abraham und Martin Hinteregger sorgte für die beruhigende 4:1 Führung. Gonzalo Paciencia machte mit seinem 5:1 in der Schlussphase den Deckel drauf.
Philipp Hofmeister aus Frankfurt, und das ist die höchste Niederlage vom FC Bayern München seit 10 Jahren nach dem 5:1 damals gegen den VfL Wolfsburg. Das war noch in der Klinsmann-Ära. So weit liegt das zurück. Und die Bayern fallen damit zurück auf Rang 4 in der Tabelle, einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Denn der BVB hat es als erstes Team geschafft, den VfL Wolfsburg in dieser Bundesliga-Saison zu besiegen. Jan Wochner berichtet über das 3:0.
Für Dortmund war es ein Heimsieg mit langer Anlaufzeit. Eine Hälfte lang war Wolfsburg die torgefährlichere Mannschaft in einer insgesamt ausgeglichenen Partie. Wolfsburg traf Mitte der ersten Hälfte bei seiner besten Chance die Latte. Dortmund machte in Hälfte 2 dann vor allem nach offensiver Leistungssteigerung die Tore. Thorgan Hazard kurz nach der Pause zum 1:0. Kurz später Rafael Guerreiro mit dem 2:0 für Dortmund. Wolfsburg blieb torgefährlich, aber im Abschluss glücklos. Dortmund setzte durch Mario Götze per Handelfmeter den 3:0 Schlusspunkt.
Jan Wochner aus Dortmund. Und für eine kurze Zeit konnten die Dortmunder sogar hoffen, einen unrühmlichen Rekord loszuwerden. Dem lehnten den nämlich für die höchste Niederlage in der Bundesliga. 0:12 haben die Dortmunder 1978 gegen Gladbach verloren. Und heute waren die Mainzer auf einem guten Weg, diesen Rekord einzustellen. Am Ende hatte RB Leipzig aber ein bisschen Erbarmen und hat es bei einem 8:0 Sieg belassen. Sven Herold.
Das war eine Demonstration von RB Leipzig gegen Mainz 05. 8:0 geht das am Ende aus. Der erste Torschuss nach 5 Minuten gleich drin von Sabitzer. Danach Werner, Nkunku, Halstenberg, Paulsen zum 5:0 schon zur Halbzeit. Mainz da schon nur zu Statisten degradiert. Und in der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter. Werner und Mukiele in den ersten 5 Minuten der zweiten Hälfte mit dem 6 und dem 7:0. Dann hat es Leipzig ein bisschen ruhiger angehen lassen. Trotzdem noch einen gemacht. Kurz vor Schluss Werners drittes Tor zum 8:0. Der höchste Sieg in der Bundesliga-Geschichte für die Leipziger und die höchste Pleite, die Mainz je im Fußball-Oberhaus ertragen musste.
Aus Leipzig, Sven Herold. Deutlich ausgeglichener und wechselhafter war das Spiel in Bremen. Da haben die Bremer gegen Freiburg gespielt. 2:2 hieß es dort am Ende nach 90 Minuten, begünstigt auch durch den Bremer Torhüter Pavlenka. Henry Vogt mit den Einzelheiten.
Werder führte in der 9. Minute durch Rashica 1:0, als sich dann Pavlenka an der 28. ein Blackout leistete, den Ball nicht schnell genug aus dem 16er schoss und Petersen dazwischen sprintete und zum 1:1 den Ausgleich erzielen konnte. Gebre Selassie erhöhte auf 2:1 und in der 4. Minute der Nachspielzeit war Petersen erneut da mit einem Kopfball nach einem Freistoß am langen Eck in den Winkel hinein, aber auch hier boxte sich Pavlenka den Ball quasi selbst ins Netz.
Henry Vogt mit seinem Bericht aus Bremen. In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse. St. Pauli Karlsruhe 2:2, Fürth Darmstadt 3:1 und Aue Heidenheim 1:1. Und in Japan, da hat heute das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft stattgefunden. England gegen Südafrika, und neuer Weltmeister ist Südafrika nach einem souveränen 32:12. Udo Schmidt.
Die Südafrikaner begannen aggressiv und stark. Die Engländer brauchten gut 10 Minuten, um ins Spiel zu kommen. Nach 40 Minuten stand es 12-6 für Südafrika. Alle Punkte waren durch Straftritte erzielt worden. In der zweiten Halbzeit ließen die Springböcke den Engländern dann keine Chance mehr. Die Defensive der Südafrikaner stand zudem perfekt. Ganz zum Schluss drohte das Team von Erfolgscoach Eddie Jones fast unterzugehen. Ein großes Spiel hat an diesem Abend in Yokohama einen klaren Sieger gefunden.
Das Fazit von Udo Schmidt. Mehr Sport dann um 19.10 Uhr und dort auch weitere Informationen zum Topspiel der Bundesliga Union Hertha. Da steht es nach 10 Minuten 0:0.
Vielen Dank, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Mit diesen Informationen aus dem Sport geht die Information am Abend auch zu Ende. Es folgt, wie angekündigt, der Hintergrund und nach den Nachrichten unser Kommentar. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend.